Hallo und schön, dass ihr wieder in Principio eingeschaltet habt. Wir wünschen euch alles Gute für das neue Jahr 2025. Und auch in dieser Folge, wie gewohnt, bereiten wir gemeinsam die drei biblischen Texte, nicht des Sonntags diesmal, sondern des anstehenden Festes, Erscheinung des Herrn, vor. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler hier.
Und ich komme mit dazu, Christelle Köhler, als Neutestamentlerin. Erscheinung des Herrn, das klingt schon irgendwie nach Licht, nach Glanz, nach Herrlichkeit. Und genau das wollen wir auch in das Zentrum unserer heutigen Folge rücken. Es geht, wie der Titel sagt, um Lichtwege oder um einen Lichtweg. Denn wir erleben in den Texten dieses Festtages, dass das Licht Gottes, seine Herrlichkeit, sein Glanz, das, was er ausstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes, sein Wesen, nicht nur die Welt heller macht, sondern die Menschen selbst heller werden lässt. Und dass diese Ausstrahlungsfähigkeit, die Ausstrahlungsfähigkeit Gottes ist, aber die auch auf die Menschen überspringt, dass die auch wirklich in eine Dynamik hineinzieht, die wir in den drei Texten jetzt sehr schön entdecken können.
Das wird ja wunderbar direkt am Anfang der ersten Lesung formuliert, wenn da aus Jesaja die Worte erklingen: Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Da ist genau das alles drin. Diese Herrlichkeit Gottes scheint auf. Und das ist die große Verheißung, die zuvor im Buch Jesaja erklungen ist, dass alles Fleisch Gottes Herrlichkeit sehen wird. Das steht bei Jesaja 40. Und jetzt sind wir bei Jesaja 60, fast am Ende des Buches angekommen. Und jetzt ereignet sich das und genau, wie du es eben gesagt hast, in der Sprache des Lichts. Ein Licht geht auf.
Dabei ist die Situation, auf die Jesaja anspielt, hier offenbar schon noch eine, und das ist auch das Spannende ein bisschen in den Texten dieses Festtages, eine Situation, in der die Dunkelheit auch noch greifbar ist. Im Vers 2 hier heißt es: Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Doch, könnte auch sagen, aber über dir, Jerusalem, geht strahlend der Herr auf. Also, es ist eine Situation des, ja, der Dunkelheit, des Niedergeschlagenseins, des Bedrücktseins, des auch Unterdrücktseins. Und in diese Situation hinein kommt Gott, kommt seine Herrlichkeit und das verändert alles. Und das vielleicht wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes, denn wenn wir nochmal überlegen, wie es ist, wenn etwas dunkel ist und dann wieder Licht drauf fällt, es verändert ja wirklich die Wahrnehmungsfähigkeit. Es wird überhaupt wieder etwas richtig sichtbar, wenn Gottes Glanz kommt.
Wie so oft bei den Propheten steht im Hintergrund natürlich das Exil, Jerusalem, die zerstörte Stadt, die wieder aufgebaut werden muss. Eben genau diese Finsternis, die sich ausgebreitet hat aus der Perspektive des Volkes Israel. Und nun passiert etwas Wunderbares. Gott wirft sozusagen nicht nur sein Licht auf diese Stadt, er kommt nicht nur zu der Stadt und erleuchtet sie wieder hell, sondern die Stadt wird selbst zu einem Licht. Und damit sind wir bei Vers 3 angekommen.
Ich lese den gerne mal vor. Es heißt dort: Nationen wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz.
Jetzt könnte man beim ersten Teilvers noch sagen, ja, sie wandern zu deinem Licht. Das Licht selbst ist Gott, die Herrlichkeit, die da aufstrahlt. Aber schon im zweiten Vers wandert das dann. Die Stadt selbst wird ein strahlender Glanz. Du strahlst auf, du wirst Licht. Die Stadt selbst ist dieses Licht, an dem nun die Völker sich ausrichten und das sie anzieht, wo sie hinwollen, wo sie hingehen.
Wir feiern ja mit diesem Festtag einen großen Weihnachtsbogen noch. Und wenn ihr vielleicht noch ein bisschen in Erinnerung habt, worüber wir in unserer Weihnachtsfolge gesprochen haben, wo wir ja den Johannesprolog im Blick hatten, da ging es auch um das Licht, das in die Welt kommt und das die ganze Perspektive verändert, das alles nochmal neu werden lässt. Das ist eigentlich der große Bogen, den uns diese Festtage miteinander hier schlagen lassen, dass eben das Licht Gottes die Dinge verändert und uns selbst auch in eine Veränderung hineinbringt. In uns und aus uns heraus wird etwas neu.
Wir selbst werden verändert und das lernen wir auch bei Jesaja am Text selbst. Denn wir hatten ja gesagt, am Anfang ist Gott dieses Licht, das nun Jerusalem aufstrahlen lässt. Und wir haben die Bewegung kurz angedeutet, dass die Völker nun zu dieser Stadt kommen. Und das ist genau der Punkt. Sie kommen nicht zu Gott, sagt Jesaja da, sondern sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Du bist der neue Ort der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Jerusalem, du bist der entscheidende Ort. Zu dir kommen die Völker.
Was für ein schöner Ausblick, was für eine schöne Verheißung für eine Stadt, die am Boden liegt, wenn wir nochmal in die Situation hineinschauen. Und dieser Ausblick, zu dir, Jerusalem, kommen sie alle. Ja, also du wirst eigentlich wieder im Zentrum der Welt sein. Dieser Ausblick scheint sich fast schon zu bewahrheiten, wenn wir ins Evangelium rüberspringen, in den Text Matthäus 2, 1 bis 12, die große Erzählung der Sterndeuter.
Was haben wir da? Wir haben einen Stern, der aufgeht. Wir haben die Sterndeuter, die dem Stern folgen. Und natürlich gehen sie erstmal auf der Suche nach dem König der Juden nach Jerusalem. Das liegt ganz nah, auch besonders, wenn man von der ersten Lesung herkommt. Und sie kommen in Jerusalem an und sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
Es ist also ein Licht, ein besonderer Stern, der diese Sterndeuter, der diese weisen Leute angezogen hat, in den Bann gezogen hat. Und sie haben es nicht nur gesehen und wahrgenommen und ergründet aus der Ferne, sondern sie wollen dem Ganzen ja tatsächlich auf den Grund gehen und schauen, wo hat denn dieser Stern seinen Ursprung, wo ist er denn behaftet, was ist es denn für ein Zeichen? Es sind Menschen, diese Sterndeuter, die auf der Suche sind danach, das, was in der Welt geschieht und das, was sie am Himmel wahrnehmen, diese Dinge auch zusammenzubringen und zu sagen, wenn sowas passiert, wenn so viel Licht plötzlich da ist, das muss doch einen besonderen Grund haben.
Und jetzt möchte ich ganz kurz einwerfen. Es gibt ja en masse Debatten darüber, das war ein Komet und wie könnte man das naturwissenschaftlich erklären? Dem Text geht es überhaupt nicht darum. Im Hintergrund stehen zwei Sachen. Erstens war es damals in der Welt verbreitet, dass wenn ein neuer Herrscher geboren wird, ein neuer Stern aufgeht, also eine kosmische Deutung liegt dahinter. Und wir haben natürlich im Alten Testament die Idee, dass ein Stern über Juda aufstrahlen wird. Im Buch Numeri ist das angesagt. Und das, sagt uns Matthäus, ist nun so. Dieser Stern macht das. Es ist keine naturwissenschaftliche Erscheinung einfach, sondern ein Stern geht auf und führt nun zu diesem neuen Herrscher hin.
Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Und das zeigt uns dieser Text hier aus dem Matthäus-Evangelium sehr deutlich. Denn die Sterndeuter sind unterwegs, weil sie diesen Stern aufgehen sehen. Du hast schon gesagt, Zeichen für einen neuen Herrscher. Und mit dieser Botschaft und Frage kommen sie zu dem, der Herrscher ist, nämlich zu dem Herodes in Jerusalem. Und als Herodes das hört, so heißt es hier im Text, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.
Tja. Nicht die Reaktion, die man eigentlich schön bei der frohen Botschaft erwarten würde. Er erschreckt sich. Und das ist auch historisch gar nicht so unwahrscheinlich, weil zu seiner Zeit war Herodes wirklich nicht gerade beliebt beim Volk. Und dann kommt jetzt auf einmal diese Sterndeuter und sagen, ja, da kommt ein neuer Herrscher. Da hat das alte Herrschertum natürlich Angst, ersetzt zu werden. Und was liegt da näher als, wir machen eine große Intrige und das wird dir erzählt, okay, jetzt muss Herodes herausfinden, wer ist dieser neue Herrscher und er muss ihn umbringen, damit er bloß nicht ersetzt wird, nicht sein Königtum verliert.
Interessant ist ja, dass der Evangelist an dieser Stelle des Textes auch sehr deutlich macht, um wessen Geburt es eigentlich geht. Und das, glaube ich, auch das erste Mal mit einem Titel belegt und das im Mund des Herodes. Denn Herodes sagt, also er erkundigt sich bei den Schriftgelehrten und hohen Priestern, und sagt, wo denn oder fragt, wo denn der Christus geboren werden sollte. Also das heißt, er hört von dieser Ankündigung, von dem Ereignis, ein Stern, ein Herrscher, und er verbindet es direkt mit dem Christus, also mit dem Messias, dem Gesalbten, demjenigen, der auf den das Volk wartet und der die ersehnte Rettungsgestalt sein kann. Und so wie du gesagt hast, er selbst scheint es ja nicht sein zu können.
Nicht nur eine Rettungsgestalt, sondern durch dieses Micha-Zitat, also aus Micha 5,1 stammt dieses Zitat, was hier angeführt wird als Schriftbeleg, wird ja auch deutlich gemacht, da kommt nun endlich der neue David. Und in der Zeit des Alten Testaments sind wir in einem großen Kontext, wo Messias-Erwartungen groß und wichtig waren. Die Leute erwarteten einen neuen Messias. Wie der genau kommt, wer das ist, war umstritten. Aber es gab das in der Luft, da muss jemand kommen, der Israel retten wird. Und für Herodes war klar, er ist das nicht. Also wird hier deutlich, da kommt ein neuer David. Damit scheint eine große Verheißung auf, gegen die Herodes natürlich, wenn wir im Spiel des Textes bleiben, eigentlich gar keine Chance hat, außer Gewalt anzuwenden.
Dass Herodes relativ machtlos ist in dieser Geschichte, das wird auch daran deutlich, wie das Ganze voranschreitet. Es heißt dann im Evangelium, dass Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich ruft und sich von ihnen das genau erklären lässt. Und dann schickt er sie los, sozusagen als Späher, instrumentalisiert sie und sagt, guckt euch das in Ruhe an, geht und forscht. Und wenn ihr es gefunden habt, dann berichtet es auch mir, damit auch ich dahin gehe und ihm huldige. Aber uns Lesern ist ja von Anfang an klar, das kann wohl eher nicht sein Wunsch sein, dorthin zu gehen und auch ein paar Geschenkchen vorbeizubringen.
Und wir merken auch, wie anscheinend, das finde ich sehr schön, der Stern mit Herodes spielt. Weil danach erfahren wir nämlich, dass die Sterndeuter, die gehen nicht aufgrund des Wissens der Schriftgelehrten, die gehen nicht aufgrund dessen, was Herodes sagt, dann nach Bethlehem, sondern setzt der Text wieder ein und sagt, nein, nein, der Stern führt sie dann weiter. Der Stern hätte sie direkt nach Bethlehem führen können. Aber hier wird erzählerisch eine Zwischenstation eingelegt, damit wir Herodes begegnen, damit wir die Schriftdeutung verstehen und damit wir auch verstehen, dass Herodes hier eine böse Gestalt ist, die an diesem aufgehenden neuen Stern scheitern wird.
Uns wird eben, so wie ich eingangs zu dem Text gesagt habe, nochmal deutlich, dass nicht überall, wo Licht ist, das Licht auch als Licht, als Befreiung, als etwas Neues, als Hilfe und Orientierung erkannt wird, sondern dass es eben auch Menschen gibt, und der Herodes steht quasi symptomatisch dafür, der dieses Licht, dieses Neue, dieses Heil und diese Herrlichkeit, die in die Welt kommen soll, als Bedrohung seiner eigenen Mächte begreift.
Und die Geschichte nimmt ja auch einen weiteren bösen Verlauf. Nachher kommt der Kindsmord in Bethlehem, da versucht zu sagen, die Finsternis nochmal Herr zu werden über das Licht. Aber auch da ist sozusagen wieder ein Spiel. Dann wird nachher Jesus mit seiner Familie nach Ägypten geführt. Erinnerung in Exodus und wieder zurück. Also diese Freude wird ungebrochen sein. Das merken wir am Text ja schon am Festtag. Am Ende siegt erstmal die Freude. Wir haben den Herodes, der erschrocken ist, und ganz Jerusalem ist erschrocken. Aber der Text endet erstmal damit, dass die Sterndeuter an ihrem Ziel ankommen und nun voller Freude sind.
Voller großer Freude. Auch da schließt sich ein bisschen der Bogen zur Heiligen Nacht, wo ja auch von der großen Freude die Rede ist. Aber damit endet die Geschichte nicht. Natürlich begegnen diese Sterndeuter auch dem Kind. Das ist ja das Wichtigste in dieser Erzählung eigentlich. Der Stern bleibt stehen, sie sind von großer Freude erfüllt. Sie sehen das Kind, sie fallen nieder und huldigen ihm. Dieses Niederfallen, das im Griechischen die Proskynese, das wird uns im Matthäusevangelium an ganz, ganz vielen Stellen begegnen. Immer da, wo Menschen aus sich selbst heraus sofort erkennen, hier ist Gott gegenwärtig. Es ist ein gutes, ein positives Erschrecken, mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert zu sein. Und sie bringen ihre Schätze da, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das führt hier auch dazu, dass wir von Dreien reden und dann plötzlich auch Könige daraus werden statt Sterndeutern. Und jetzt kommt das Spannendste an der ganzen Geschichte, wie ich finde. Sie erleben einen Traum, und dieser Traum sagt ihnen, wenn ihr jetzt zurückkehrt, dann nicht wieder bei Herodes vorbei, nicht über losziehen, sondern einen anderen Weg sich suchen. Diese ganze Geschichte erzählt uns nicht nur vom Aufbruch, sie erzählt auch davon, dass wer diesem Licht begegnet, dieser Herrlichkeit ins Auge schauen konnte, dass derjenige und diejenige, glaube ich, kann man auch sagen, verändert wieder zurückkehrt. Sie ziehen nämlich auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
Und jetzt machen wir einen Sprung aus der Konkretheit der Geschichte. Neue Wege müssen gegangen werden von den Sterndeutern, um sicher heimzukehren, hin zu den neuen Wegen, die im Fokus von Paulus stehen und um die es im Epheserbrief geht, beziehungsweise in der zweiten Lesung, die wir da am Festtag hören. Und vielleicht machen wir mal einen ganz krassen Ansatz. Es sind im Endeffekt nur drei Verse. Ich lese mal zwei Verse davon vor. In der zweiten Lesung, also im Epheserbrief, im dritten Kapitel, heißt es: Den Menschen früherer Generation wurde es nicht kundgetan. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden, dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und mit Teilhaben an der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium.
Was der Apostel Paulus bzw. derjenige, der in seinem Namen schreibt, uns hier vor Augen führt, ist nichts anderes als das, was wir in den beiden Texten voran schon erlebt haben. Der Jesaja-Text hat uns erzählt und vor Augen geführt, dass wenn die Herrlichkeit Gottes über Jerusalem aufgeht, Einzug hält dort, dass Jerusalem selbst zum Lichtpunkt wird und zu dem Ort, der anziehend wirkt für andere und eben auch für die Heiden. Wenn man strahlt aus der Herrlichkeit Gottes, dann wird das anziehend für andere. Das ist die Erzählung aus dem Buch Jesaja hier in der ersten Lesung. Und wir erleben das ganz schön in einer Erzählung gebracht im Evangeliumstext. Die Sterndeuter aus der Ferne, aus dem Osten, machen sich auf, weil sie sehen, hier ist ein neuer Glanz spürbar, hier bewegt sich etwas und sie kehren bewegt zurück. Und dieses auch Innerliche in Bewegung geraten durch die Herrlichkeit Gottes, durch seine Gegenwart, das will uns hier der Autor des Epheserbriefes auch vor Augen führen, dass nämlich dieses, in Bewegung geraten, wirklich alle mit einschließt und die Heiden auch miterben werden. Sie haben auch Anteil an der Verheißung Gottes.
Das heißt, auch um nochmal eine Brücke zwischen Erstlesung und Zweitenlesung zu schlagen, in der Erstlesung haben wir gesehen, dass das Licht die Stadt selbst verwandelt. Die Stadt selbst wird zum Licht. Und bei der Zweitenlesung wird uns deutlich gemacht, die Heiden kommen nicht nur zu diesem Licht Christus Jesus, sondern sie werden eben miterben. Sie verändern sich. Sie werden, das sagt Epheser, sie werden auch zu Christen. Gemeinsam werden sie zu Christen. Gemeinsam werden sie zu Nachfolgern. Und das heißt im Endeffekt auch, aus diesen verschiedenen Gruppen, das ist ja eine typische Unterscheidung auch im Alten Testament, Juden und Heiden, werden nun die einen Christen, die gemeinsam diesem Licht, da sind wir wieder beim Johannesprolog, den wir auch oft in der Weihnachtszeit gehört haben, diesem einen Licht folgen.
Ich weiß nicht, darf ich schon meinen Bibelvers für diesen Festtag und die kommenden Tage dazulegen, Till, oder wolltest du noch einen Bogen schlagen?
Du darfst das nur machen, wenn bei deinem Vers das Wort Licht vorkommt. Ansonsten mache ich es nämlich, dann passt nämlich zum letzten, was ich gesagt habe. Weißt du überhaupt, welcher
Vers
deiner
ist? Ja, ich weiß.
Das weißt du. Dann lass mich ganz kurz, weil ich nehme aus der ersten Lesung den ersten Vers direkt mit, auch da nur die erste Hälfte. Steh auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht. Also, ne, da kommt ganz viel Licht drin vor. Und es spiegelt nochmal wunderbar etwas, was mir wichtig ist, weil es selbst ein Spiegelbild drin ist. Warum? Gott, das Licht kommt und wir sind aufgefordert, selbst Licht zu sein, zum Licht zu werden, dieses Licht wiederzuspiegeln. Und das ist doch eine Grundbotschaft, die uns auch durch den Winter trägt und durch das ganze Leben. Aber wir selbst in unserer Nachfolge sollen Licht sein, auch für andere. Wir sollen Licht in die Finsternis bringen. Das heißt doch, das ist doch ein wunderbares Bild für alles, was man unter Christentum verstehen kann. Nächstenliebe, Wärme, Gütigkeit, Barmherzigkeit. Wir sollen Licht werden. Und das finde ich einen wunderbaren Aufruf, um auch das neue Jahr zu beginnen. Das gilt auch für uns, nicht nur für Jerusalem. Steht auf, werdet Licht, denn es kommt euer Licht.
Auch mir ist es ein Anliegen, ein bisschen etwas fürs ja noch frische Jahr mit hineinzunehmen. Und ich habe mir den Vers 5 rausgesucht aus dem Jesaja-Text. Da wirst du schauen und strahlen, dein Herz wird erbeben und sich weiten. Der Festtag Erscheinung des Herrn so früh im Jahr ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, nicht nur so ein bisschen vielleicht innerlich auch einen ersten Bogen um das Weihnachtsfest zu schlagen, sondern auch wirklich im neuen Jahr nochmal zu überlegen, wie will ich denn in dieses Jahr hineinschauen? Und dieses Weihnachtslicht, das uns erfüllt hat, das uns am Festtag hier auch nochmal so wirklich eindringlich vor Augen geführt wird, uns ins Herz geschrieben wird, das gibt uns die Chance, wie der Text hier auch zeigt, uns zu weiten, das Herz immer wieder erbeben, also sie anrühren zu lassen und auch mit einer großen Weite auf das zu schauen, was uns in diesem Jahr erwartet, zu schauen auf das, wer uns begegnet und auch tatsächlich zu schauen, wo sind denn diese lichtvollen Momente, die mich selbst zum Strahlen bringen und wo ich dann auch für andere zu einem Licht werden kann, das weithin leuchtet.
Wunderbar, so starten wir gut ins neue Jahr. Wenn ihr euch jetzt noch weiter in die drei Texte vertiefen wollt, findet ihr unten in den Shownotes die Texte selbst zum Nachlesen und auch die Links hin zu unserer Homepage, wo ihr die Einzelkommentierungen nachlesen könnt.
Und als Kölnerin kann ich natürlich nicht umhin zu sagen, wenn ihr an irgendeiner Stelle in der Nähe dieses Festtags, auch in der Nähe von Köln seid, kommt vorbei und schaut nach den drei Königen. Vielleicht hilft auch das ein bisschen, das Herz zu weiten und zum Erbeben zu bringen.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge gemeinsam mit euch und bis dahin viel Freude beim Bibelentdecken.